Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live. Yeah. Well, I hear her singing in the street. Jesus is alive. And all creation shouts aloud. Jesus is alive. Now surely we can all be changed. Jesus is alive. And everybody here can know.
Einen wunderschönen Montagabend, Jugendabend, Expect. Ich begrüße euch, hier ist die Babsi Mutsam. Wenn jemand meine Stimme kennt, dann weiß er, ja, meine Stimme ist noch angeschlagen. Aber das macht nichts, denn heute, Gott sei Dank, muss ich nicht zu viel reden, sondern wir werden jemanden bestimmten zuhören. Die Sendung heute steht unter dem Titel Gott kann aus deinem Mist Dünger machen. Und so betitelt Jan Unger sein Lebenszeugnis, wobei er eigentlich statt Mist ein anderes Wort genannt hätte, das wir jetzt hier im öffentlichen Radio nicht ganz so hernehmen können. Aber ich glaube und bin mir sicher, dass wir, glaube ich, ganz vieles jetzt in dieser Stunde erfahren, wo wir merken, da hat Gott echt viel aus seinem Leben gemacht. Und ich freue mich drauf. Lieber Jan, ich grüße dich, schön, dass du heute Abend da bist.
Ja, hallo, hallo.
Also über Skype da bist, zugeschaltet bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du so in deinem Leben? Wie alt bist du?
Also genau, ich heiße Jan. Ich komme aus Eckendorf, aus der unteren Feldgasse. Die untere Feldgasse, das ist eigentlich auch gleich schon so ein bisschen ein Stück mit Inspiration für den heutigen Titel der Sendung gewesen. Weil in der unteren Feldgasse, da gibt es zwei Dinge einfach mehr, als es Menschen gibt. Und zwar gibt es mehr Felder und aber auch mehr Kühe, die dementsprechend Mist produzieren und die da ganz viel Inspiration zu diesem Vortrag auch oder zu diesem Zeugnis beigetragen haben.
Also das ist in Niederösterreich auch.
In Niederösterreich, genau. Ja. Genau. Ich komme aus einer, ich würde sagen, ziemlich klassischen, oder ich bin in einer ziemlich klassisch österreichischen Familie aufgewachsen. Mein Papa ist Österreicher, meine Mama ist an der serbisch-rumänischen Grenze geboren, gehört zu einer Minderheit, die heißen Walachen, die wohnen so ein bisschen überall und nirgendwo. Und ich glaube so, gerade die ersten Jahre meines Lebens, die waren mehr oder weniger klassisch österreichisch, wahrscheinlich ein bisschen chaotischer, ein bisschen lebendiger und ein bisschen emotionaler, als das so ein bisschen in einer durchschnittlich österreichischen Familie zugeht und ein bisschen geordneter, ein bisschen sachlicher als die durchschnittliche walachische Familie.
Ja, und dein Vater oder ihr oder Jan, du selbst, du bist uns ja kein Unbekannter. Der Peter Unger hatte schon viele Jahre oder macht immer noch auch Sendungen bei uns in Radio Maria oder zumindest im Mobilteam. Und dich, lieber Jan, haben ja, ich glaube, die meisten unserer Hörer auch gesehen. Denn ich glaube, mit 6, 7 oder 8 Jahren warst du schon zu sehen auf unserem Hallo Kinder, Kindersendungs Bewerbung, ja, für die Sendung eben. Und aus diesem Jan ist jetzt ein großer, erwachsener Mann geworden. Jan, was machst du denn jetzt? Du wohnst jetzt nicht mehr in Niederösterreich, oder?
Nein, nicht mehr ganz. Ich wohne mittlerweile in Wien. Ich studiere Musical, Musiktheater und arbeite am Theater als Musicaldarsteller schon.
Also die Musik, die hat sich ja durchgezogen. Du warst da, glaube ich, auch lange bei Kisi dabei, Kisi Kids. Und jetzt aber machst du deine eigene Musik oder halt als Musicaldarsteller? Wow. Können wir noch viel von dir sehen, bald, hoffentlich.
Genau.
Okay, also du bist am Land aufgewachsen, in einer sehr traditionellen Familie, wie du schon ein bisschen beschrieben hast. Was für Rolle hat denn da Gott gespielt?
Ja, im Grunde keine, bis eine negative Rolle, würde ich sagen. Also Glaube war nicht, oder von der mütterlichen Seite war es schon toleriert irgendwo, ja, und war auch okay, aber im Grunde sind wir zu Weihnachten in den Gottesdienst gegangen, am Heiligen Abend aus Tradition und weil das irgendwie schön und nett war, dort Stille Nacht zu singen und that's it. Und dann hat uns so die Kirche ein Jahr wieder mal nicht gesehen. Und das hat sich dann alles irgendwie sehr radikal geändert, Als wir 2006 hatten wir, oder wir hatten eigentlich eine Tradition, wie das so üblich ist, war beim Sommer auf Urlaub immer auf die Insel Rab in Kroatien. Und 2006 hat sich dann irgendwie alles sehr schnell geändert, als meine Mama ganz starke Rückenschmerzen bekommen hat im Urlaub, die es wirklich kaum erträglich waren und immer schlimmer geworden sind, bis der Papi gesagt hat, okay, genug ist genug, wir fahren nach Hause, wir müssen in ein österreichisches Krankenhaus, wir müssen auschecken, was es damit auf sich hat. Und man hat dann irgendwie so sämtliche Tests, medizinische Tests mit meiner Mama gemacht und ist draufgekommen, Brustkrebs im Endstadion und woher kommen Rückenschmerzen, wenn man Brustkrebs hat? Also der Krebs, der hat schon so weit gestrahlt, dass der quasi einmal von der Brust, wo er angefangen hat, durch den ganzen Körper bis in den Rücken Gas gegeben hat. Und das ist natürlich dann schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, ja. Und ich glaube,
Wie alt warst du da?
ich war 3 Jahre, meine Brüder waren 11. Die Mami hatte damals eine Lebenserwartung von noch 3 Monaten. Das ist natürlich heftig, ja. Und ich glaube, wenn du als Familie sowas hörst, dann beginnst du, weil du, glaube ich, ziemlich am Trinken bist, jeden Strohhalm zu nehmen, der sich dir bietet. Und es sollte nicht lang dauern, bis nicht nur ein Strohhalm, sondern ein ganzes Boot vor uns liegen sollte. Und in das sind wir dann eingestiegen. Und zwar hat dann ein paar Wochen später eine Arbeitskollegin von meinem Papa an die Tür geklingelt. Und die kam aus dem Nachbarort und die hat gemeint, ja, sie hat den Eindruck, sie soll für uns beten. Und was ich glaube, einen Monat davor wahrscheinlich jeder für verrückt erklärt hätte, ist irgendwie einfach angenommen worden und wir sind dann um den Küchentisch gesessen und sie hat für meine Mami gebetet, für uns gebetet und was super spannend ist, überall im Haus hatten wir so, meine Mama war voll ein Hexenfreak, der hat das urgetaugt, also sie hat sich immer so zu Fasching als Hexe verkleidet und so Besen gebunden auch und irgendwie so Figuren gehabt und auch wir haben immer so Kinder-Hexenbücher gehabt und so.
Kommt das
Und
auch
ich
ein
habe
bisschen
gesagt,
aus Ihrer
hey,
Tradition vielleicht? Oder aus Ihrer
ich glaube gar
Heimat?
nicht so aus dieser Tradition, sondern ein bisschen einfach, das hat irgendwie getaugt, also da war sie einfach ein bisschen freaky about it. Und die Magdalena hat es gesehen, also diese Arbeitskollegin hat es gesehen und die gesagt, hey, das passt nicht. Also du kannst nicht dich mit so negativen Dingen am Ende umgeben und dann erwarten, dass du gesund wirst. Und es ist dann so eine kleine Prozession gestartet, sie vorne weg. Wir hatten alle, ich glaube, es waren so Billa-Sackerl in der Hand. Und also ganz vorne sie, Mama, Papa, meine 2 älteren Brüder, Sascha, Raphael und ich. Und wir gehen echt im Gänsemarsch durch das ganze Haus und sie packt einfach nur ein, links, rechts und packt sie in die Sackerl. Was schon cool ist, also um ein kleines Foreshadowing zu geben, ich glaube, sonst wären wir auch nicht auf Radio Maria, ist das dort, wo jetzt die ganzen Hexenstatuen gestanden sind. Dort sind jetzt Muttergottesstatuen und Kreuze und dort hat jetzt der Heiland seinen Platz gefunden.
Halleluja. Und ihr habt das mit euch geschehen lassen eigentlich. Also, dass da jemand kommt ins Haus und sagt, hey, tu was dagegen, du kannst dich nicht mit so negativer Kraft irgendwie umgeben, dass der das zulässt. Also auch dein Vater oder die älteren Geschwister, du warst 3 natürlich, ich weiß nicht, wie weit du das schon alles mitbekommen hast. Aber ja.
Ja, ich glaube, in so einer Situation lässt man dann sehr viel zu. Also ich glaube, da gibt es einfach eine große Offenheit und in so einer Not ist man auch bereit, dann sowas quasi, ich sag mal, zu opfern, weil hilft's nichts, schadet's jetzt nichts, ja. Genau, und irgendwie so kommen die ersten Schritte im Glauben und meine Mama hat auch angefangen, in die Kirche zu gehen und das erste Monat vergeht, das zweite Monat vergeht, das dritte Monat vergeht, das vierte Monat vergeht. Das fünfte Monat vergeht und es gibt Ups und Downs, ja, und es geht mal besser der Mami und mal nicht so gut, aber prinzipiell lebt sie noch und das ist eigentlich irgendwie so das erste Wunder, dass sie eigentlich ihre Todeszeit oder die berechnete Zeit, die Ärzte gegeben haben, bei weitem überlebt hat. Der nächste große Schritt war für meinen Papi, der hat dann eine CD gekriegt, eine CD geschenkt gekriegt von einer anderen Arbeitskollegin, der Christiane Ordner, die damals die Band am Pfingstkongress geleitet hat. Und hat gesagt, hey, das ist meine Band, wir spielen noch ein Live-Gig in Salzburg, komm doch vorbei, wenn du willst. Und mein Papa, also, ich weiß nicht, wie andere Väter sind, aber mein Papa, der ist einfach super enthusiastisch, wenn er wirklich begeistert ist von einer Sache. Also wenn er on fire ist, ist er on fire. Ich erinnere mich, vor 2-3 Jahren hat der Papa die Helene Fischer Weihnachts-CD entdeckt und das war wirklich ein Graus für uns alle, weil die dann den ganzen Tag rauf und runter lief. Und damals war es zum Glück nicht die Helene Fischer, sondern diese christliche Band Arise. Und die hat ihm sehr gut gefallen. Er hat gesagt, okay, er hört sich das an, er geht dorthin, er fährt nach Salzburg. Wir waren immer eine sehr abenteuerliche Familie. Der Papi hat sich sein Rad ins Auto gepackt. Er hat gesagt, passt, den ersten Abend wird er sich dieses Konzert anhören und dann geht er lässig in den Salzburger Bergen Radfahren die nächsten Tage, weil diese Kirche, das für ein paar Tage, ja, das kann irgendwie ihm taugen, aber im Film ist das nichts, ja. Und der Papi geht am ersten Abend zum Pfingstkongress nach Salzburg, der Papi geht am zweiten Tag, der Papa geht am dritten Tag und dann verändert sich was im Papi. Es gibt wohl diesen Moment der Lebensübergabe, also wo Menschen dazu aufgerufen werden, Jesus als den Herrn in ihrem Leben zu erkennen und Jesus ihr Leben zu geben. Und der Papi war da gar nicht vorne, aber in dem Moment, wo das passiert, da strahlt so die Sonne durch eins dieser Kirchenfenster und irgendwie berührt ihn der Heilige Geist. Ich glaube, er hat damals nicht so gesagt, er hat einfach gesagt, er hat irgendwas gespürt, ja. Aber irgendwie berührt ihn der Heilige Geist ganz tief und sagt, okay, kann es gerade irgendwie erklären, aber das Gefühl, er will jetzt einfach mal das Versprechen abgeben, jeden Sonntag, für ein Jahr jetzt erstmal, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Und das war ein Riesenstep für meinen Papa, der immer einfach echt großer Kritiker der Kirche war und eigentlich immer sehr verschlossen war. Das war so dieses erste Herzöffnen von ihm. Und es sind dann viele kleine Schritte entstanden, wie jeder in unserer Familie, Step by Step, Little by Little, Schritte auf Jesus und auf die Kirche hinzugemacht hat.
Wow, also aus dieser Verzweiflung, aus der Angst vor dem Tod vielleicht aus, dieser Angst, man verliert einen geliebten Menschen, man verliert die Mama, man verliert die Ehefrau. Ja, dieser großen Not kam auch diese Hinwendung jetzt zum Glauben und so habt ihr eigentlich euren Glaubensweg begonnen. Und ich finde auch so schön, wie du erzählst, es waren so ganz viele einzelne Schritte, gell? Da kam mal die Arbeitskollegin, die hat mit euch gebetet, dann hat er eine CD geschenkt bekommen. Also lauter so kleine Kleinigkeiten, wo du schon Gottes Spur einfach merkst in dem Leben der ganzen Familie und des Einzelnen, weil nur so habt ihr ja dann auch zu Gott und zum Glauben gefunden. Also so schön zu sehen, wie Gott einfach wirkt und euch da hingeführt hat, wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte oder diese CD oder wie auch immer. Gut, Gott findet immer andere Wege, aber man merkt einfach, wie er präsent war und euch wirklich zu ihm gezogen hat. Wie ist es denn dann weitergegangen?
Ja, also ich glaube, es haben sich dann ganz viele wunderschöne Freundschaften entwickelt, auch in der Szene, in der christlichen Szene. Und das war wirklich was, wofür ich dankbar bin, ja, weil das sind Freundschaften, die ich seit meiner Kindheit teilweise halten, die bis jetzt an. Und ich glaube, was sich in dieser Zeit immer sehr stark in unserer Familie etabliert hat, war eine Atmosphäre der Hoffnung, der ganz, ganz tiefen Freude und eben diese Freundschaften, die total getragen haben. Wir waren damals auch sehr connected oder sind das noch immer mit der Gemeinschaft Immaculata, die sich so als Aufgabe gesetzt hat, christliche Familien zu betreuen und unterstützen auf ihrem Weg mit Jesus. Wir waren sehr connected mit den Lorettos in Wien, die auch uns im Gebet sehr, sehr stark mitgetragen haben. Und trotzdem gab es irgendwie immer so Ups and Downs. Also sowas ist natürlich immer, erzählt sich immer sehr schön und sehr leicht, aber da gibt es natürlich auch sehr große emotionale Spannbreite, wenn die Mami halt wieder mal ins Krankenhaus musste oder wenn die Chemo angefangen hat und lauter solche Dinge, ja. Aber, und ich finde, das beschreibt eigentlich sehr gut, wie die Atmosphäre bei uns zu Hause war. Meine Mami hat unglaublich hübsche Haare gehabt. Ich finde generell meine Mama eine unglaublich hübsche Frau gewesen. Aber wahrscheinlich denken das alle Söhne, der Unterschied ist halt, bei mir stimmt's. Also meine Mutter war einfach wunderschön. Genau, und was so ihr großer Stolz war, ihr großes Markenzeichen, ihre langen, dichten, schwarzen Haare, das war einfach wirklich eine unglaubliche Pracht. Und durch die Chemo, wie das so oft ist, hat sie die natürlich auch verloren, was irrsinnig schmerzhaft war, weil es wirklich für die Mami fast ihr ganzer Stolz war. Aber was hat sie gemacht? Sie hat dann einfach einen Abend die ganze Familie zusammengerufen, als das irgendwie mit den Haaren immer schlimmer geworden ist und sie gesagt hat, stopp, es reicht. Und hat einen Rasierer mitgenommen. Und jeder durfte mal rasieren, links und rechts und links und rechts, bis in der Mitte nur mehr ein Irokese übergeblieben ist. Und dann haben wir einfach für einen Tag eine fette Irokesenparty mit der Mama und eine Punkparty irgendwie geschmissen. Und so haben wir echt immer auch die Mami und der Papa und wir als Family auch immer versucht, ja, aus irgendwie all diesen Schlägen in die Magengrube Freudentänze zu machen, ja, und wie es so schön heißt, aus den Zitronen Limonade zu machen, die uns das Leben da so irgendwie gegeben hat. Und so echt ist irgendwie trotzdem eine Atmosphäre der Freude, oder auch so in meinen Erinnerungen ist es eigentlich trotz den Ups und Downs eher ein Up als ein Down.
Aber wie wichtig war da schon der Glaube auch, dass ihr wirklich in dieser Freude irgendwo bleiben könnt und in dieser Hoffnung, oder dass ihr eben so Momente, was ja eigentlich ein ganz tragischer, trauriger Moment ist, aber trotzdem mit Fröhlichkeit zu füllen oder das Beste draus irgendwie zu machen. Wie gelingt sowas?
Boah, das ist eine gute Frage und ich glaube, auf die habe ich auch gar keine Antwort. Ich glaube, darauf eine Antwort zu haben, dann müsste ich der Heilige Geist sein, das bin ich nicht. Aber ich glaube, es ist einfach der uns trägt, ja. Und ich glaube, es ist Jesus, der weiß, was er tut. Und Jesus, der es schafft, irgendwie durch alle Stürme des Lebens durchzutragen. Auch wenn das menschlich irgendwie gar nicht so begreifbar ist, ja.
Ja. Ja, da hast du ein tolles Lied auch mitgebracht, wo es ein bisschen, oder ja genau, eigentlich auch darum geht, nämlich Tremble. Und vielleicht hören wir da jetzt rein und dann erzählst du weiter, wie es dann weitergegangen ist und was für Rolle dann Gott in deinem persönlichen Leben dann auch gespielt hat.
Darkness tremble, Jesus, Jesus.
kann aus deinem Mist Dünger machen. Davon erzählt uns heute Jan Unger aus seinem persönlichen Leben. Er hat schon erzählt, er ist in einer Familie groß geworden mit zwei, aufgewachsen mit zwei älteren Brüdern. Und am Anfang hat der Glaube noch nicht so viel Rolle gespielt und dann wurde die Mutter krank, ist an Brustkrebs erkrankt, hat nur mehr 2-3 Monate zu leben gehabt. Und so haben sie dann gesucht und waren auch offen für Jesus Christus, für die Hoffnung und sind so dann auch mit Gott in Berührung gekommen. Und sie durfte dann doch noch viel länger leben, als erwartet wurde. Jan, wie ist es denn dann weitergegangen mit euch und mit der Mami?
Also es waren ursprünglich diese 3 Monate, von denen wir mal geredet haben, und mittlerweile hat sie quasi schon das dritte Jahr mit dieser Diagnose gelebt. Und es war das Jahr, in dem ich, also 2009, das Jahr, in dem ich in die Schule gekommen bin, und in der ersten Septemberwoche, da hat sie mich noch zur Schule gebracht, von der Schule abgeholt, und ab der zweiten Septemberwoche hat das aber mein Großvater gemacht, weil meine Mami ins Krankenhaus musste. Und wir haben schon geredet, in dieser ganzen Krankheit gab es Ups, gab es Downs, aber jetzt waren wir eigentlich ziemlich auf dem Weg down. Also September kommt, Oktober kommt, November kommt und du merkst, der Mami geht es eigentlich immer und immer schlechter. Und da sind wir eigentlich mitten in diesem Mist und in diesem Kackehaufen von dieser Sendung, ja, weil irgendwie stehst du da als Sechsjähriger und siehst, wie es deiner Mami immer schlechter geht, und du hast das Gefühl irgendwie, so der Bauer von nebenan, der stellt dir irgendwie so einen riesen Mistberg vor dich hin und du bist eh nur so ein kleiner Knirps und der Berg ist irgendwie 5-mal so groß wie du. Und der letzte Wunsch von der Mami war, nach Hause zu kommen oder zu Hause heimgehen zu dürfen, und das war möglich. Der Papi ist Krankenpfleger, wir hatten dann allerlei Geräte, also unser ganzes Wohnzimmer war voller technischer, medizinischer Geräte, die die Mama einfach irgendwie noch am Leben erhalten. Und ich weiß noch, es war der 21. Dezember, und ich komme eigentlich aus einer Eishockey-Familie, also meine beiden Brüder haben Eishockey gespielt. Der Raffi hat auch für eine Profimannschaft in Schweden gespielt, also das war irgendwie ein großes Ding. Und ich wurde dann auch ein Jahr als Eishockeyspieler eingesetzt. Ich wurde aber dann aus dem Team genommen, weil ich zu talentiert war für die anderen Kinder. Das war irgendwie so, ich war einfach zu stark. Und deshalb habe ich dann dort die Eishockey-Karriere beendet. Jedenfalls, wir waren am 21. Dezember bei der Weihnachtsfeier von diesem Eishockey-Verein. Und ich weiß noch, ich mich gerade zum Essen angestellt habe. Auf einmal kommt der Sascha, mein anderer Bruder, Tränen überströmt her und sagt, Jan, wir gehen jetzt, wir fahren heim. Und der Opa hat tatsächlich schon auf uns gewartet, wir sind ins Auto gestiegen. Der Sascha rechts, ich links, und er nur mehr geheult. Ich habe gesagt zu ihm, wirklich wie in so einem panischen Hoffen, dass, wenn ich es einfach oft genug sage, dass es nicht ist, dass die Mama noch am Leben ist, und die Mama ist noch am Leben, und die Mama ist noch am Leben, und die Mama ist noch am Leben. Und du kommst halt nach Hause und die Mama ist halt nicht mehr am Leben. Und das ist halt, also das ist halt schon wirklich, 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 wirklich ein Down. Und sowas erzählt sich, also noch einmal, ich glaube, sowas erzählt sich sehr, sehr gut, ja. Aber ich glaube, wenn du als Sechsjähriger dann dastehst und du siehst, wie deine Mami, die 36 Jahre alt ist, nicht mehr atmet und nicht mehr lebt und nicht mehr da ist für dich, dann geht das ultra auf die Substanz, und dann ist das einfach ein riesiger Kackhaufen, der vor dir steht. Und was ich auch noch sehr spannend fand, möchte ich nachher vielleicht nochmal kurz darauf zurückkommen, aber mein Gebet als Sechsjähriger war, ich weiß nicht, wie es den Hörern und den Hörerinnen von Radio Maria geht, aber ich liebe Weihnachten. Irre. Also fängt ja doch schon irgendwie die kalte Jahreszeit sehr abrupt an, und jetzt haben wir schon auch die ersten Weihnachtslieder gehört, und ich zelebriere das immer sehr gerne, und mein Gebet war immer, hey Jesus, noch ein letztes Weihnachten mit der Mami, das wäre einfach, also das wäre alles für mich gerade irgendwie. Und du stehst da und es ist einfach nicht erhört. Also es ist einfach 3 Tage vor Weihnachten ist die Mami heimgegangen, und was trotzdem so seltsam war, ist, dass wir nach Hause kommen und wieder bricht so die Welt zusammen, aber etwas steht noch. Und du merkst, es war schon irgendwie, der Papi hat getraut und der Papi war auch irre traurig, ja. Aber irgendwas war, hast du gemerkt, dass der einen ganz tiefen Frieden und der Papi hat mir erzählt, was zu Hause passiert ist. Und das hat für mich sehr viel erklärt, warum er so gefasst war am Ende, ja. Und zwar lief gerade im Hintergrund, wie irgendwie in diesen letzten Tagen, 24/7 bei uns Radio Maria. Und der Andreas Schätzle, der hat damals die Heilige Messe zelebriert und das ist irgendwie live übertragen worden. Und er hat gerade irgendwie gebetet, es gibt im Hochgebet diesen Teil, wo man für die Verstorbenen betet. Und er betet in dem Moment für die Svetlana Unger, die gerade im Sterben liegt und trägt sie so auf den Altar Gottes. Und meine Mama atmet nach diesen Sätzen noch ein paar Mal ein, noch ein paar Mal aus und geht dann direkt von diesem Altar, auf dem sie draufgelegt worden ist, hinein in den Himmel. Und es dürfte so ein tiefer Frieden in dem Moment gewesen sein, der mein Papa bis heute ganz stark prägt. Und ich glaube auch uns in dem Trauerprozess viele Jahre später auch noch ganz stark berührt oder bewegt hat oder getragen hat, zu wissen, diese Atmosphäre, die damals da geherrscht hat und wie sie in den Himmel eingetreten ist, das ist einfach ein irre Geschenk. Und wieder, das sagt sich super leicht, aber am Ende ist das ein großer Kackhaufen trotzdem. Weil du stehst da und es ist so schön und Frieden, aber kein Friede der Welt ist deine Mama, sondern es ist halt immer noch ein Frieden und es ist schön und gut, aber es ist halt nicht deine Mama und die fehlt halt. Und ich weiß, keine Monate danach, wir sind viel in der Küche zusammengesessen am Abend, viel geweint, viel getrauert einfach. Und trotzdem weiß ich, dass auf diesem Kackhaufen oder auf diesem Misthaufen jetzt mittlerweile Blumen wachsen dürfen. Und ich weiß, dass ich persönlich nicht da wäre, wo ich bin, wenn die Mami nicht alles so für uns gegeben hätte und aufgeopfert hätte und auch ihr ganzes Leid aufgeopfert hätte und echt in dieser Verbindung mit Jesus bis zum Schluss dran geblieben wäre. Bin mir ganz sicher, dass ich nicht heute hier da sitzen würde und mit dir reden würde, wenn das nicht so gekommen wäre, wie das gekommen ist. Und was ich super spannend finde, meine Mama hat meinen Papa einfach super gut gekannt, ja, nach 14 Jahren Ehe, irgendwo gar nicht so verwunderlich. Und hat gewusst, mein Papa braucht jemanden. Also, der Papa ist irrsinnig schlecht im Alleinsein. Der kann super gut in Gemeinschaft sein und mein Papa ist einfach ein Gemeinschaftstier. Und die Mama hat gewusst, okay, der Papa braucht jemanden, mit dem er Zeit verbringen kann und auch der ihm irgendwie auch, also, bei dieser Challenge unterstützt, zwei Pubertierende und einen Sechsjährigen irgendwie groß zu ziehen oder zu erziehen oder irgendwie ja auch zu Männern formen zu lassen. Und darum war ganz klar, dass die Mami auch immer gesagt hat, der Papa soll nach ihrem Tod wieder jemanden suchen. Und es kam dann relativ bald eine neue Frau in unser Leben. Und die ist wirklich so eine zweite Mama geworden. Also es ist echt so ein bisschen, wenn man Liebeskummer hat, den ruft man an, die Mama. Wenn man eben, ich bin ausgezogen, wenn man irgendwie wissen muss, wie man was kocht, den ruft man an, die Mama. Wenn man krank ist, man muss wissen, okay, was nehme ich für Medikamente oder was tue ich am besten, damit ich wieder gesund werde. Dann ruft man bei uns den Papa an, weil der ist Krankenpfleger, aber sonst die Mama so. Und 2014 ist dann, glaube ich, so das nächste große Wunder passiert und zwar kam dann meine kleine Schwester Rahel auf die Welt und ich kann ganz getrost und ganz ehrlich sagen, dass die Rahel ganz, ganz viel vom Erbe von meiner Mama in sich trägt. Also so, ich glaube, es gibt niemanden in meinem Leben, der mir so gelehrt hat, das Leben zu lieben und die Freude im Leben zu spüren und jeden Moment irgendwie als Spiel auszukosten, wie meine kleine Schwester. Und das sind viele Dinge, die die Mami einfach auch hatte und die Mami in ganz vielen Menschen inspiriert hat. Und prinzipiell kann man aber trotzdem sagen, und das klingt alles toll, du hast eine kleine Schwester, du hast eine zweite Mama, du hast irgendwie eine Fürsprecherin im Himmel. Kacke ist prinzipiell Kacke und Mist ist prinzipiell einfach mal Mist. Also, und ich, Ja, ich glaube, Mist ist einfach mal Mist und Kacke ist erstmal Kacke. Und ich glaube, es ist auch total okay und so wichtig, das auch ehrlich anzuerkennen. Also ich habe ganz oft auch mit Gott gestritten und gesagt, und das ist, also was heißt ja, hab, ich tue das teilweise noch immer und sage, okay, ich sehe alles Gute, still ist Kacke Kacke. Und Mist ist Mist. Und ich verstehe schon, dass da mittlerweile Blumen wachsen, aber vor dem 6-jährigen kleinen Jan steht aber noch immer ein riesen Kackehaufen. Und viele Dinge, die aber damals sehr dunkel oder sehr düster ausgeschaut haben, die machen im Nachhinein einfach sehr viel Sinn. Vielleicht kurzer Exkurs in die Psychologie. Wenn Kinder ihre Mütter oder einfach sehr enge Bezugspersonen verlieren, dann läuft der Trauerprozess ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Erwachsene trauern so Pi mal Daumen, auch nicht ganz, ja, aber ungefähr in einem durch. Da gibt es diese 7 Phasen der Trauer. Und dann geht man da durch und dann ist es so more or less ziemlich, ziemlich durch. Und bei Kindern funktioniert es ganz anders. Und zwar trauerst du jedes Mal, wenn du in eine neue Lebensphase kommst, eigentlich das Ganze nochmal neu durch. Das heißt, es war ungefähr bei mir so mit 11, 12, dann mit so 15, 15, 16, und dann so nochmal mit 18, 19, genau, und ich merke, bei mir ist es immer sehr spannend, weil bei mir sind die Wochen und Tage vor dem 21. Dezember immer sehr, sehr intensiv. Also da steigert sich echt die Trauer immer und ich merke, 20., 21. am Abend, da findet das Ganze immer so ein bisschen seinen Höhepunkt. Und es ist ganz eigenartig, weil ich kann am 22. in der Früh aufwachen und für mich ist die Sache gegessen und ich weiß, alles ist gut. Und jetzt erinnere ich mich wieder an mein Gebet als 6-Jähriger, Gott lass die Mami bis Weihnachten leben. Und ich glaube, das klingt manchmal so banal, ja, aber für mich ist das wirklich eine große Sache, weil ich glaube, ich könnte heuer oder ich könnte Weihnachten nicht feiern, wenn die Mami bis Weihnachten gelebt hätte, weil dieser Trauerprozess bei mir so funktioniert, dass es immer vor ihrem bis zu ihrem Sterbetag geht. Und Gott hat ganz genau gewusst, warum er Weihnachten da noch oder warum er das nicht erhört hat, weil er mir dadurch geschenkt hat, dass ich echt am 22. und es ist wirklich ganz eigenartig, weil es bei mir wirklich jedes Jahr ziemlich gleich, am 22. endet dieser Trauerprozess und ich kann mich echt auf diese Geburt, auf dieses Fest voll einstimmen. Und ich glaube, was man daran so gut sieht, ist, dass Gott mein Herz kennt und Gott auch dein Herz kennt und Gott genau weiß, was du brauchst, auch wenn du es gerade im Moment das Gefühl hast, du bräuchtest es ganz anders. Gott kennt dein Herz und Gott kennt mein Herz. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt in unserem Leben oder in unserer Biografie von unserer Familie ist noch der Ort Medjugorje, den man, glaube ich, in dem Ganzen einfach irgendwie erwähnen soll. Für alle, die es nicht kennen, ist ein ganz ein kleiner Ort in den bosnischen Bergen. Und dort erscheint die Mutter Gottes seit den 80ern durchgehend. Ein ganz toller Ort. Jeder, der nicht da war, unbedingt hinfahren. Und unsere Familie hat, und das ist auch sehr spannend, weil das wusste ich ganz lange gar nicht, eine ganz tiefe Verwurzelung zu diesem Ort, und zwar schon seit Generationen. Meine Urgroßmutter war in den ersten Jahren, also ich glaube wirklich in den ersten 3 Jahren der Erscheinungen, schon einmal dort und hatte eine ganz tiefe Verbindung zu Medjugorje. Und das wusste ich nicht. Also ich kannte sie noch ein paar Jahre, meine Urgroßmutter, aber ich wusste nicht, dass sie so treu und so lange gebetet hat für unsere Familie, für meine Großmutter auch, für meinen Papi, für meine Mama. Und die auch so diese ganz starke Verbindung zur Mutter Gottes dort hat. Und auch meine beiden Brüder, ja, Sascha und Raphael, haben beide dort ganz, ganz tiefe Erfahrungen machen dürfen und erste Schritte im Glauben setzen. Also das war auch ein Ort, der für sie ganz wichtig war in ihrem Weg zu Jesus. Und auch für mich in diesem ganzen Trauerprozess gibt es eine Geschichte. Und zwar haben die Seherkinder die Mutter Gottes mal gefragt, wann ist ihr Geburtstag? Und sie hat gesagt, es ist der 6. August. Und ich war am 6. August beim Jugendfest dort und ich weiß nicht, ich bin in dieser Anbetungskapelle und ich denke so und bin so im Gebet und im Denken vor dem Allerheiligsten und bin so, okay, eigentlich zu einem Geburtstag schenkt man was. Das ist irgendwie so üblich. Also habe ich mich hingesetzt und überlegt, okay, was könnte man der Mutter Gottes schenken? Und ich hatte so das Gefühl, so eine ganz leise Stimme, die sagt, lass deine Mama los. Und das klingt wieder ultra romantisch, lass deine Mama los, aber das ist, also ich bin echt dort in dieser Kapelle gesessen und ich habe geheult und ich habe mit Gott gerungen und ich habe mit Gott gekämpft, weil ich echt so war, Alter, mit 6 verliert man seine Mami, das ist super hart und du hast eh schon super wenig von deiner Mom und jetzt musst du das Wenige, was du noch hast, auch noch hergeben. So sorry, aber what the fuck. Also bei aller Liebe, eigentlich möchte ich das schon sehr gern behalten. Und wieder höre ich diese Stimme, hey, lass deine Mama los. Das ist das Geburtstagsgeschenk an die Mutter Gottes. Lass deine Mama los. Und ich habe wirklich, wirklich gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und irgendwann mal hat die Stimme nicht mehr gesagt, lass deine Mama los. Und sie hat gesagt, du musst es nicht verstehen. Es reicht, wenn ich es verstehe und du vertraust mir. Und das war wirklich, das war hart. Ich habe damals auch, ich weiß nicht, ich habe damals gebetet, diese Kapelle, ich glaube, die sperrt mal um 6 zu oder so, damit die Leute dann zu diesem Hauptprogramm gehen. Und mein Gebet war so, hey, Jesus, mach das diese große Schwester, die dann immer das absperrt und die Leute rausschickt, damit sie zum Programm gehen. Mach, dass sie zu spät kommt. Das sind so ganz banale Dinge, ja, die dann da auch im Leben passieren. Und ich habe gesagt, hey, ich brauche mehr Zeit, weil ich bin noch nicht fertig mit dir. Also wir haben das noch nicht fertig gekämpft. Und ich gehe hier sicher nicht raus, bis wir nicht fertig gekämpft haben. Weil du kannst Gott sein, aber kämpfen können wir trotzdem. Und diese Stimme, die dann echt zu mir spricht, Jan, du musst es nicht verstehen. Ich verstehe es. Vertrau mir. Und genau, ja, später kam auch dieses Bild von einem Mosaik. Also diese Bilder, die vor allem in der Antike sehr viel gemacht worden sind, aus kleinen Steinen. Und ich glaube, es gibt so manche Momente im Leben, die fühlen sich wie so ein schwarzer, grauer, brauner, grausiger, hässlicher Stein in unserem Leben an. Und ich glaube, wenn du gerade in der Situation drin bist, wenn du in dem Moment bist, ist der Stein auch genau das und nichts anderes. Nämlich ein grauer, schwarzer, hässlicher Stein. Aber im Mosaik macht es einfach Sinn. Und ich glaube, wir sind einfach sehr begrenzt. Ja, wir können das Mosaik noch nicht ganz sehen, aber Gott kann das. Und ein Bibelspruch, der mich einfach irgendwie seit Jahren sehr bewegt, ist Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch Hoffnung geben und eine Zukunft. Und ich glaube, das darf man sich wirklich, wirklich mitnehmen. Ich will euch Hoffnung geben und eine Zukunft. Ist es gekommen, damit wir diese Hoffnung haben. Er kennt unser Herz und er möchte uns, glaube ich, Hoffnung schenken, um diese Gewissheit er meint's gut mit mir. Er meint's ganz, ganz gut mit mir. Und ich glaube, trotzdem darf man oder kann man oder soll man ganz ehrlich sein mit Gott. Also ich glaube, dieses wütend sein dürfen und dieses ehrlich sein, das Schöne ist, dass Gott unser Herz kennt und Gott unsere Gefühle gut aushält. Also unsere Gefühle überfordern Gott nicht. Das ist der Gott von Himmel und der Himmel und Erde gemacht hat, der alles kann, der Schöpfer des ganzen Universums, und der wird nicht überfordert von unseren Gefühlen. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die Gebete, die Gott erhört hat, waren die, wo ich am wenigsten fromm war und am ehrlichsten war. Also ich möchte jetzt fromm sein gar nicht irgendwie schmälern oder sagen, das ist schlecht. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, nicht sich hinter Floskeln zu verstecken oder dem Ganzen, oder tick ich zumindest zu dem Ganzen immer so brav zu folgen, sondern manchmal ist es einfach sehr gut, sehr ehrlich zu sein und echt so What the fuck Momente zu haben. Und ich glaube, Gott nimmt das und Gott liebt das, dass wir ehrlich sind mit ihm.
Wow, echt crazy, was du erlebt hast, und man merkt einfach dein Ringen mit Gott, deinen Weg. Jetzt noch eine Frage, warum war es für dich einfach, also zum Schluss, weil wir dann einen Blick auf die Zeit einfach dann auch zum Ende kommen müssen, aber warum war es für dich trotz allem so klar, dass du mit Gott weitergehst? Du hättest ja auch sagen können, jetzt ist mir der egal und Glaube und bla bla bla. Warum wolltest du trotzdem dranbleiben? Also ist für dich auch klar, dass du deinen Weg mit Gott gehen willst?
Ich glaube, weil die Wahrheit ist die Wahrheit. Und ob du willst oder nicht, ist die Wahrheit halt einfach die Wahrheit. Also genauso wie Kacke gleich Kacke ist, ist Wahrheit gleich Wahrheit. Und für mich gab es auch viele verschiedene Prozesse. Also ich habe auch gerade so mit 14, 15 sehr viel im Glauben hinterfragt und auch hinterfragt, was ist mein Glaube, was ist der Glaube meiner Eltern, auch auf einer intellektuellen Ebene, weil ich Gott schon in meinem Herzen immer sehr stark gespürt habe. Aber nur wenn man was spürt, heißt noch lange nicht, dass es da ist. Und für mich war voll wichtig, zum einen zu wissen, okay, ich habe diese Erfahrungen gemacht, ich habe den Heiligen Geist in meinem Leben erlebt, aber kann ich das, und Gott hat uns ja auch mit unserem Verstand geschaffen, kann ich das auch mit meinem Verstand nachvollziehen? Und die Antwort ist ja und nein, weil es gibt Dinge, die kann ich mir einfach nicht erklären und die kann ich einfach jetzt noch nicht beschreiben, und da bin ich einfach Mensch und ist mein Gehirn so groß, wie es ist, und that's it. Und es gibt viele Dinge, wo du einfach sagen kannst, okay, es macht sehr viel Sinn, dass es Gott gibt. Und zu wissen, okay, auf einer intellektuellen Ebene, es macht sehr viel Sinn, dass es Gott gibt. Zu wissen, ich habe Erfahrungen gemacht, ich habe diese Erfahrungen in Medjugorje zum Beispiel, ich habe Erlebnisse, wo es jetzt viel zu weit für mich, die einzeln auszuführen, ja, aber ich habe Erlebnisse, wo ich echt das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben gespürt habe. Dann zählst du 1+1 zusammen und dann bleibst du dran, weil die Wahrheit ist die Wahrheit und Jesus ist der, der sagt, er ist die Wahrheit.
Halleluja. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Was ratest du jemanden, auch die Jugendlichen, die jetzt dran sind, der sich gerade in so einer Down-Phase auf einem Kackhaufen, wie du es schon beschrieben hast, in dem Mist befindet? Was kann der tun, wenn er sucht, überhaupt noch nach Gott sucht oder nach mehr? Was ist das so dein Tipp, deine Motivation zum Schluss?
Ich glaube, so Kackhaufen, das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, also ich glaube, welche Situation es ist, ist so bunt, wie die Welt nun mal eben ist, von Liebeskummer bis, ich weiß nicht, die Eltern trennen sich oder man wird selber irgendwie krank, körperlich, psychisch, oder Schule läuft nicht oder irgendwie Mobbing, oder es gibt tausend Dinge, ja, die im Leben unlustig sind. Und ich glaube, wenn du mit Jesus gehst oder mit Jesus anfängst zu reden drüber, dann ist so mein Number One Tipp, einfach ehrlich sein mit Gott. Also zu sagen, hey Gott, das ist Kacke, und Kacke stinkt einfach, und das stinkt mich gerade ultra an. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, vielleicht zu sagen, Gott hat überhaupt keine Freude an unserem Leid. Und Gott kann das so verwenden, aber Gott möchte nicht uns leiden sehen. Ganz im Gegenteil, Gott leidet wahrscheinlich sogar mehr darunter, dass wir leiden, als wir selber leiden. Und Gott hat ein viel größeres Interesse daran, dass wir glücklich sind, als wir selber daran interessiert sind, glücklich zu sein. Also Gott ist wirklich sehr viel an uns gelegen. Und ich glaube, A, sich dem bewusst zu machen, und B, trotzdem eiskalt und radikal ehrlich zu sein mit ihm und zu sagen, hey, wenn es mir gerade stinkt, weil Kacke einfach auch stinkt, dann muss ich nicht so tun, wie es wäre alles gut und eitle Wonne und das Leben ist schön, weil Jesus liebt mich und überhaupt und so, sondern es ist einfach auch okay zu sagen, hey, geht's noch? Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde und du kriegst es nicht hin, meine kleine Situation gerade zu retten. Was? Und ich glaube, Gott wird dieses ehrliche Gebet beantworten. Und ich glaube, es braucht Mut, aber einfach mutig zu sein, zu sagen, ich muss nicht fromm sein, sondern ich darf ich sein. Und Gott wird auf mein Ich reagieren, weil Gott will mich und Gott will nicht fromm, sondern Gott will mich.
Danke, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage dir vielen Dank, lieber Jan, für dein Zeugnis. Genau, schön, dass jetzt auch Radio Maria noch einmal vorgekommen ist. Ich kann mich selber noch gut erinnern, wie wir damals die Svetlana, deine Mama, ja auch die ganze Familie viel im Gebet mitgetragen haben, also die ganze Hörerfamilie, die Radiogemeinschaft. Und ich glaube, dass auch das Begräbnis, bin ich da richtig, übertragen worden ist. Also schon eine fixe Verbundenheit mit eurer Familie. Und ja, es war jetzt ja auch schön, einfach von dir zu hören, wie geht's dem kleinen Jan, der jetzt aber wirklich groß ist und der sein Leben selbst in der Hand hat, mit Gott geht. Und ja, also vielen Dank und wir wünschen dir natürlich alles Gute, auch auf deinem Weg jetzt bei der Musical-Ausbildung und dann werden wir dich hoffentlich bald einmal auf der Bühne sehen und singen hören.
Ja, vielen Dank.
Gottes Segen.
Ich liebe dich, du bist der Held für mich. Ich lebe nur, weil du für mich starbst. Ich habe Hoffnung, weil du mir sie gabst. Nichts war für dich zu groß, du liebtest bedingungslos. Du bist mein Alles, du bist mein Herr.
Alles durchbricht. Jesus, ich liebe dich.